Ich grüße euch auch herzlich. Und Alex, ich kenne das, sich selber gratulieren. Ich habe das ja auch schon gemacht. Also, du hattest am 24. Geburtstag, wenn ich mich recht erinnere. 21? Mann, also Gottes Segen zu deinem Geburtstag im Namen der Gemeinde, so dass es ein rundes Bild gibt. Ja, der Alex hat einen Bibelvers ausgesucht. Und ich werde jetzt mich hüten, Geduld als meine Kernkompetenz hier zu verkaufen. Also darauf werdet ihr heute vergeblich warten. Ich möchte aber einen Text mit euch lesen, den ich schon im September im Seniorenkreis durchgenommen habe. Und die, die dabei waren, müssen jetzt nicht auf Durchzug schalten. Ich habe mir einige Gedanken dazu noch gemacht, weitere Gedanken. Und zum Glück ist der Tag heute da, dass ich sie auch loswerden kann. Sonst wären die Zahl der Gedanken für euch, für eure Freizeit bedrohlich geworden sozusagen. Also so kann ich noch ein Ende finden. Ja, an dem besagten Text bin ich auf meiner Reise durchs Alte Testament hängen geblieben. Und zwar, obwohl dieser Text natürlich da im Alten Testament steht, tausende Jahre alt ist, hat er mich sehr angesprochen. Er ist sehr lebendig geworden und nachvollziehbar, verständlich. Er hat mich bewegt. Und da wir vor 2 Wochen was zu Noah gehört haben, ihr erinnert euch noch vielleicht an Marvin, letzten Sonntag der Carsten das Thema Glauben aufgegriffen hat, passt der Vater des Glaubens Abraham ganz gut in diese Reihe. Zu Abraham kann man sagen, er ist ein Nachkomme von Noah, Noahs Sohn Sem, und kommt 10 Generationen, wenn ich richtig gezählt habe, nach Noah auf die Welt. Und ich glaube, der Marvin hat auch gesagt, dass Abraham vielleicht so 2 Jahre alt war, als Noah gestorben ist. Also vielleicht haben sie sich auch gesehen, wissen wir nicht. Abraham heißt zunächst Abram und seine Frau Sarah heißt zunächst Sarai. Aber ich möchte jetzt nicht immer 2 verschiedene Namen nennen. Deshalb sage ich einfach Abram und Sarah, so wie ihre späteren Namen sind. Und obwohl viele die Geschichte von Abraham kennen, möchte ich kurz umreißen, was sie beinhaltet, bis wir zu der Stelle kommen, die ich mit euch gemeinsam lesen möchte. In Kapitel 12 vom 1. Buch Mose fängt die Geschichte Abrahams an. Er wird berufen, indem Gott ihn einfach weit wegschickt aus seiner Heimat, Ur in Chaldäa, habt ihr vielleicht schon gehört, und ihm auch eine Verheißung mit auf den Weg gibt, nämlich, dass er ein großes Volk wird. Abraham soll gesegnet werden und selbst zum Segen werden. Und was tut Abraham? Er gehorcht Gott und zieht mit seiner Frau, seinem Neffen Lot und ganz großem Tross, also Viehhirten und Vieh, über Zwischenstationen los und kommt im Land Kanaan an. Ich war mal in der Gegend, wo Abraham vermutlich in Kanaan ankam. Das kann man ganz gut aufgrund der Berge und Täler nachvollziehen, wo er ins Land reinkam. Ist ganz interessant. In Kanaan allerdings gibt es eine Hungersnot und Abraham weicht nach Ägypten aus. So viel steht in Kapitel 12. In Kapitel 13 geht's weiter. Da kommt die bekannte Geschichte, dass Lot und Abraham sich trennen, wo Abraham dem Lot den Vortritt gibt, weil es Streit unter den Hirten gibt. Gott verheißt Abraham erneut Land und viele Nachkommen. Also das zweite Mal. In Kapitel 14 merkt man, dass Abraham schon so mächtig ist, dass er mit Königen verhandelt. Das sind wohl so lokale Stadtkönige gewesen. Er führt sogar Gefechte mit ihnen und rettet im Ergebnis seinen Neffen Lot, der verschleppt wurde von eben solchen Königen. Dann kommt Kapitel 15, also schon das 4. Kapitel mit Abraham. Und wieder kommt die Verheißung an Abraham. Also die 2. Wiederholung und wird konkretisiert. In eine Situation hinein, wo Abraham schon Zweifel und Angst hat, dass womöglich noch am Ende einer seiner Knechte sein Erbe sein wird. Aber das beendet Gott und sagt, du bekommst einen eigenen Erben, aus dem ein großes Volk werden soll. Und dann kommen noch die berühmten Verse. Abraham glaubt Gott, was ihm dieser zur Gerechtigkeit rechnet, genau. Das ist Vers 6 in Kapitel 15. Und er kriegt sogar, also Abraham kriegt sogar zur Bekräftigung ein Zeichen, dass alles so geschehen soll, wie angekündigt. Und beschreibt diesmal sogar seinen zukünftigen Landbesitz ziemlich genau, grob gesagt vom Nil bis zum Euphrat. Also zwischen diesen zwei Flüssen soll Abraham das Land gehören. So, das war jetzt so ein Turbogang durch Abrahams Geschichte. Aber es ist, denke ich, notwendig, um den heutigen Text besser einordnen zu können. Und jetzt möchte ich mit euch gemeinsam Kapitel 16 lesen, und zwar die Verse 1 bis 6. Der Thorsten wird es projizieren, falls ihr keine Bibel auf dem Platz habt, wie ich meistens, weil ich es vergesse. Ja, da lest ihr Folgendes. Genau, jetzt haben wir es. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Zunächst mal so weit. Abraham und Sarah wohnen mittlerweile 10 Jahre in Kanaan, aber es ist der verheißene Erbe nicht geboren. Ich stelle mir das als eine sehr zermürbende Zeit vor. Allein schon das Warten auf ein Kind ist schrecklich. Viele Ehepaare, von manchen weiß ich das, werden da auf eine sehr harte Probe gestellt, wenn der Kinderwunsch nicht erfüllt wird. Aber das ist nur so eine Sicht der Dinge. Es ist vielleicht noch etwas härter, wenn man weiß, dass ein Erbe verheißen ist, und zwar für ein großes Volk, und der Erbe kommt nicht. Sarah glaubt nun, dass Gott vielleicht ihr keine Kinder geben möchte, und möchte dann diese damals wohl übliche Art der Leihmutterschaft anwenden, so dass es quasi als ihr Kind gilt, aber halt doch nicht von ihr kommt. Sie lässt sich allerdings natürlich Zeit mit dieser Aufforderung, und dadurch wird deutlich, dass es irgendwie nur eine Notlösung ist, ein Notbehelf. Das ist nicht das Wahre, was Sarah eigentlich sich gewünscht hat. Im Grunde ist der Kinderlosigkeit auch nach dem Verständnis eine Schmach. Also eine ganz große Demütigung für sie. Und es fühlt sich dann vermutlich ganz schrecklich an, mit der Aussicht zu leben, nicht die leibliche Mutter des Erben zu sein, den Gott verheißen hat. Also vermutlich denkt sie, dass der Erbe halt Abrahams Sohn ist, aber nicht unbedingt ihrer, wie ich schon gesagt habe. Aber sie ist opferbereit genug und im Grunde sieht sie das menschlich Gebotene, auch wenn es schmerzt. Sie handelt nach menschlicher Vernunft, kann man sagen. Was jetzt menschliche Vernunft genau ist, darüber kann man, glaube ich, ein Philosophiestudium füllen. Nehmt es einfach so hin, menschliche Vernunft so im Alltagsgebrauch. Also das Gebotene will sie tun. Und sie hat eigentlich eine gute Absicht. Sie möchte für Abraham ein Erben. Sie möchte, dass Gottes Verheißung sich erfüllt und möchte dem auch nicht im Wege stehen. So habe ich ein bisschen Sarahs Motivation gesehen. Ja, und was tut Abraham, der durch Glauben Gerechte? Er willigt ein. Weder ihn noch Sarah möchte ich aber verurteilen. Warum, das sehen wir noch. Der Abraham fällt mir in diesen 6 Versen auf als einer, der eine ziemlich passive Rolle einnimmt. Das sieht man vor allem dann, wenn man die Kapitel vorher liest und sieht, dass er mit Königen verhandelt, Kriege führt und ein gefragter, geachteter Mann ist mit gutem Ruf, viel Ansehen. Und hier wirkt er irgendwie geschrumpft. Also, ja, so untätig, träge. Und ich möchte jetzt nicht zu viel hineininterpretieren in die Bibelstelle, aber irgendwie vermittelt sie einem das Gefühl, dass Abraham kein gutes Gefühl hat. Aber vielleicht denkt, ja, vielleicht ist das ein Weg, zum verheißenen Erben zu kommen. Vielleicht soll es nicht durch Sarah geschehen, sondern er soll einfach der Vater sein. Wenn es auch ein gemeinsames Kind mit einer Magd ist. Ja, und er gehorcht seiner Frau. Dazu muss man anmerken, wenn er das bloß gelassen hätte. Ich weiß, viele Ehemänner werden mich bestätigen, man soll normalerweise seiner Ehefrau gehorchen. Ja, das war vielleicht schon bei Adam und Eva gut. Oh nee, schlechtes Beispiel. Diesmal ist aber auf jeden Fall die zweitbeste Lösung. Also, ja, wir werden noch genauer sehen, warum. Er gehorcht einerseits seiner Frau und zweitens auch der menschlichen Vernunft, würde ich jetzt mal behaupten. Die Bibel gibt ja schließlich auch keinen Hinweis darauf, dass Sarah die Mutter sein soll von dem Erben. Insofern macht er vielleicht auch nichts Falsches. Wenn Hagar als Ersatzfrau dienen kann und da er der Vater ist, müsste das ja klappen. Er wartet nicht. Was würde aber längeres Warten in diesem Fall bedeuten? Es wird bedeuten, dass Abraham eigentlich auf Gott warten würde. Dass er sich in irgendeiner Form vielleicht ein viertes Mal offenbart oder dass er eingreift und Sarah doch ein Erben zur Welt bringen lässt, das wäre vielleicht die ganz runde Ideallösung. Das, wie man sich das eigentlich vorstellt, wenn Gott etwas verheißt, etwas verspricht. Es würde auch bedeuten, also wenn Abraham wartet, dass er Gott voll vertraut, ihm voll glaubt, ihm glauben würde, dass er eine Verheißung auch ohne diese Notlösung wahrmachen kann. Aber Abraham wartet nicht und man kann etwas hart formulieren, wenn er nicht wartet hier, glaubt er auch nicht. Und vielleicht kann man es, damit es weniger hart klingt, sagen, Abraham glaubt nicht genug. Man darf Glauben, denke ich, auch abstufen. Man hat es auch im Neuen Testament, der Glaube so groß wie ein Senfkorn reicht ja schon für allerhand Dinge. Insofern ist Abrahams Glaube hier vielleicht nicht groß genug. Warten ist hier gleich Glauben. Wenn Gott einen Auftrag gibt, wie für Noah, wie wir es vor 2 Wochen gehört haben, dann ist Glauben gleich Handeln. Noah hat ewig lang an der Arche gebaut. Wenn ich mich recht erinnere, hat Marvin 120 Jahre gesagt. Wenn Noah gewartet hätte, was wäre das gewesen? Es wäre Unglaube gewesen. Er hätte Gott einfach nicht geglaubt. Es war ein irrsinniger, ein unvernünftiger Auftrag, kann man sagen. Wer baut schon irgendwo aufs trockene Land so einen riesigen Kasten und das über viele Jahrzehnte, nur damit man Gottes Auftrag ausführt? Trotzdem ist so, wenn Noah nicht gehandelt hätte, dann hätte er Gott nicht wirklich geglaubt. Jetzt bei Abraham ist es genau umgekehrt. Abraham hat keinen göttlichen Auftrag, um selber jetzt aktiv zu werden und für Nachkommen zu sorgen. Gott schweigt nämlich. Vielleicht habt ihr gemerkt in diesen 6 Versen, dass Gott überhaupt gar nicht vorkommt. Deshalb heißt bei Abraham im Handeln, anders als bei Noah in dieser Situation, genau das Gegenteil, mangelnden Glauben. Ich glaube, das ist jetzt angekommen. Er erwartet von Gott, schlicht nicht das Beste, diese ganz tolle Ideallösung mit einem Erben durch seine Frau, sondern irgendeine Lösung halt. Und wie ich schon vorher gesagt habe, zumindest kann man ihm attestieren, er handelt nach menschlicher Vernunft. Abraham und Sarah werden immer älter und die Chance auf Nachkommenschaft, die schwindet. Und genau hier liegt ein großes Problem, ein großer Konflikt. Wenn nämlich die menschliche Vernunft, die ich übrigens auch nicht verurteilen will, menschliche Vernunft ist, denke ich, auch eine Gabe Gottes, die wir haben, aber wenn diese menschliche Vernunft kollidiert mit göttlichem Auftrag oder göttlicher Verheißung. Wenn sie kollidiert, dann wird die Vernunft unheimlich schädlich und trägt ganz schlechte Früchte. Das sehen wir ganz deutlich, wenn wir den Text auch weiterlesen, aber dazu noch später. Also Hagar wird schwanger und interessant ist auch ihre Reaktion. Sie gibt sofort ihrem menschlichen Bedürfnis nach, ein Bedürfnis, das jeder Mensch hat, vielleicht nicht gleich ausgeprägt, und zwar das Bedürfnis nach Anerkennung. Sie scheint jetzt die Chance zu, sie sieht die Chance jetzt aus ihrer Situation als Magd oder Sklavin rauszukommen. Sie ist nicht mehr nur Magd, sondern die Mutter des Erben, ja, die leibliche, die echte Mutter. Und damit hat sie ein Werkzeug in der Hand, um ihre Herrin Sarah in die Schranken zu weisen. Endlich kommt die Situation, wo sie sich aus ihrer Situation befreien kann. Und Sarah natürlich, die begreift umgehend, was die Folgen von diesem Vorschlag sind. Vielleicht in damaliger Zeit, und da liegen jetzt schon 1000 Jahre dazwischen, sodass wir es vielleicht nicht ganz so gut verstehen können, aber was die Hagar da macht, ist eine ganz freche Grenzverletzung. Den Begriff habe ich neulich gelernt. Also sie überschreitet ihre Grenze, die ihr gestattet ist als Magd, nach damaligem Verständnis. Und Sarah versteht das natürlich sofort, dass sich eben diese Hagar ungehörig verhält. Da hat sie natürlich als Frau vielleicht speziell feine Antennen dafür und merkt die Kränkung. Und Sarah kommt mit ihrer Klage vor Abraham. Und als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, ja, also Sarah, das war doch deine Idee. Komm doch mit den Folgen selber klar. Was habe ich damit zu tun? So hätte ich für Abraham geantwortet. Und zwar ganz authentisch, als ich das gelesen habe, kam mir das als erstes in den Sinn. Und was sagt Abraham in Vers 6? Ich lese nochmal vor. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir es gefällt. Er sagt im Grunde das Gleiche. Ja, ich halte mich da raus, bloß nicht unnötig Verantwortung übernehmen, bloß kein Ärger mit der Ehefrau, mit einer anderen Frau auch nicht oder gar zwischen die Fronten zweier Frauen zu geraten, ganz ungünstig. So beurteile ich oder ja, so sehe ich Abrahams Verhalten in dieser Situation. Aber dann habe ich mir noch die Mühe gemacht, Sarahs Brille aufzusetzen und ihre Sicht zu sehen. Und da wird einem doch irgendwas ganz deutlich. Nämlich, dass sich Sarah unheimlich ungerecht behandelt fühlen muss. Sie bringt das Opfer, sie verzichtet auf ihr Recht als Ehefrau. Und dann kommt auch noch die Hagar und demütigt sie. Und ihr Mann, der ist nicht bereit oder zu passiv, um sie zu schützen. Also ein richtiger Schlag ins Gesicht, den sie da spüren muss. Bei alledem schweigt Gott. Und da ist man doch förmlich auch schon gespannt darauf, was sagt denn eigentlich Gott zu dieser Situation? Und zum Glück kommt im selben Kapitel, nämlich ab Vers 7, auch Gottes Antwort, und zwar durch den Engel des Herrn, den wir vielleicht als Art Gottes Sprachrohr verstehen können. Lesen wir zusammen die Verse 7 bis 16. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, Wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Ja, der Engel des Herrn kommt und spricht zu Hagar, die ja fliehen musste, auch übrigens eine negative Folge von diesem Handeln Abrahams, und bläst prompt so eine Art soziale Revolution ab. Er weist sie in ihre ursprünglichen Grenzen zurück. Er duldet die Auflehnung Hagars gegen ihre Knechtschaft nicht. Kurzum, Gott möchte nicht, dass sie sich selber zum Recht verhilft, wenn es auch noch so verständlich erscheint. Das kann man vielleicht jetzt als schlechte Nachricht für alle Unterdrückten sehen, für alle Sklaven. Billigt Gott womöglich diese Art Zweiklassengesellschaft? Das alles steht hier nicht. Gott hat keine Zweiklassengesellschaft vorgesehen, er hat sie nicht erfunden, es ist menschlich. Und wenn wir ein bisschen weiter nach vorne schauen und Jesus anschauen, wie er auf die Erde gekommen ist, als geringer, als verachteter, trotzdem als Gottessohn, dann sehen wir schon, dass Gott bei den Geringen und Verachteten ist und ihnen nicht fern ist. Da Jesus selber dieses Beispiel gibt und auch sagt, dass der Geringste unter euch, der Größte unter euch euer aller Diener sein soll. Also das ist, denke ich, Hinweis genug, dass es nicht Gottes Wille ist, dass der Mensch die Menschheit in zwei Klassen unterteilt. Aber er möchte nicht, dass sich die Menschen selber zum Recht verhelfen. Das sieht man Hagar. Er bleibt der Richter. Was sehen wir noch? Hagar bekommt die Verheißung, dass ihr Sohn ein großes Volk wird. Die Verheißung Gottes für Abrahams Nachkommen gilt also auch Ismael. Sie wird also erhört und kommt auch durch Gott zu Ehren. Und jetzt fragt man sich, ist damit nicht so ein halbwegs gutes Ende für diese Dreiecksgeschichte gefunden, also zwischen Sarah, Abraham und Hagar? Ich denke, wenn wir Vers 12 angucken, müssen wir das ganz klar verneinen. Da steht, er wird, also dieser Ismael wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Wenn man das so liest, gewinnt man schon ein bisschen den Eindruck, dass einige Nachfahren Ismaels noch ihr Unwesen im Nahen Osten treiben. Wenn jedenfalls Gott mir so einen Sohn verheißen hätte, beziehungsweise wenn die Prophezeiung da wahr geworden wäre, hätte ich vielleicht noch im Krankenhaus Armbändchen getauscht oder so. Ja, wer will einen wilden Mann als Sohn haben, der eigentlich nur, aus dem Vers spricht, schlicht Gewalt. Ja, es wird klar, Ismael kann nicht der verheißene Sohn sein. So eine Art Verheißung ist kein Segen, sondern, wenn ich den Vers 12 richtig verstehe, erinnert es eher an einen Fluch. Gott bricht nicht den Stab über Abraham, Also es wird mit keinem Wort erwähnt, Abraham, du hast Unrecht getan. Es gibt kein Urteil, keine Verurteilung. Aber Gott zeigt ihm, denke ich, ganz deutlich, wohin eigenmächtiges Handeln führt. Selbst Abraham, das große Glaubensvorbild, den Gott liebt, das spürt man, den Gott segnet und segnen will, er selber soll zum Segen sein, der bekommt eigenmächtiges Handeln zu spüren, die Konsequenz seines eigenen Handelns. Ich denke, es ist mehr als klar, was wir selber aus dieser Begebenheit lernen können. Aber ich möchte es trotzdem nochmal ausdrücklich erwähnen. In Vers 16 steht, dass Abraham 86 Jahre alt wird, als Ismael geboren wird. Nach menschlichem Ermessen hatte er wohl echt Grund zu handeln, um sich ein Nachkommen zu sichern. Aber dieses menschliche Ermessen verblasst eben, wenn man Gottes Plan, seine Verheißung und seinen Auftrag hat oder eben diesen Auftrag nicht hat. Ja, was lernen wir? Erstens, von Noah lernen wir, wenn Gott dir einen Auftrag gegeben hat, dann zögere nicht zu handeln, wie Noah das auch nicht getan hat. Und dann fragt man sich vielleicht, oder fragst du dich vielleicht, wie merkt man denn Gottes Auftrag? Ich habe kein Patentrezept. Aber es schadet nicht, wenn man betet, wenn man auf Gott hört, wenn man auch in der Bibel liest. Gott wird es mit seinem Geist auf seine Art dir zeigen. Das habe ich selber erlebt. Und jeder Mensch hat seinen Glauben, der verborgen ist, und seine eigenen Zugänge zu Gott. Und er wird den Weg finden, um es dir zu zeigen, was dein Auftrag ist oder auch was nicht. Zweitens, durch Hagar lernen wir, nimm das Recht nicht in deine eigene Hand. Erhöhe dich nicht selber, wie Hagar das gemacht hat. Das ist alles Gottes Verantwortung. Selbst wenn die Gelegenheit noch so günstig erscheint, verzichte darauf. Erhöhe dich nicht selber. Und vielleicht am wichtigsten für heute, für mich, hoffentlich auch für euch. Drittens, von Abraham lernen wir, warte. Es ist keine leichte Aufgabe, heute das Warten, also heutzutage das Warten, als Positives zu verkaufen. Zum Glück muss ich euch auch nichts verkaufen. Es ist aber nicht leicht, das Warten. Es ist dermaßen aus der Zeit gefallen. Vielleicht fallen euch gleich irgendwelche Umstände ein, die das belegen. Die Ausmaße von Abrahams Warten sind geradezu übermenschlich. Viele, viele Jahre. Und es ist nur zu verständlich menschlich, dass er dann irgendwann mal nicht länger warten wollte. Es gibt 1000 Beispiele, die zeigen, dass heutzutage wahrscheinlich noch mehr als damals Warten völlig out ist. Es ist unwirtschaftlich, es ist unproduktiv, es kostet einfach Geld, ist vertane Lebenszeit. Wenn man Kinder hat, die in die Schule kommen, denkt man zum Beispiel an die Einschulung, an das Einschulungsalter, das nach vorne gezogen wird, der Kindergarten wird verkürzt und die Lebenszeit vor dem Berufsleben wird damit verkürzt, die Wirtschaft braucht Nachwuchskräfte, warten will niemand, die Schule wird auch verkürzt. Und wenn man vielleicht einen anderen Blickwinkel noch anguckt, warten in unserem persönlichen Leben, zumindest ich erlebe das bei mir so, ich möchte warten immer natürlicherweise verkürzen. Und wenn das nicht geht, dann versuche ich es zu überbrücken. Vielleicht ein ganz eindrückliches Beispiel, wie überbrückt man das Warten? Man zückt sein Handy und erledigt irgendwelche Sachen, wenn man zum Beispiel auf den Bus wartet oder sonst was. Aber das ist jetzt nur so ein kleines Schlaglicht darauf, dass Warten heute als was Ödes erscheint. Und die Befürchtung, die man dabei haben kann, ist, ob das auch einfach auf uns als Mensch abfärbt, ja, und auf unser Leben mit Gott abfärbt, weil Gott eine andere Zeitrechnung als wir hat. Ja. Brauchen wir bei Gott auch immer schnelle Lösungen? Schließlich ist das Warten ja hart und wer hat das nicht schon erlebt? Man kann sich beim Warten auch verzehren. Insbesondere dann, wenn der Glaube irgendwie abhanden kommt. Geht es vielleicht aber auch anders, dass man sich nicht verzehrt, dass es irgendwie nicht zur harten Prüfung wird? Vielleicht bleibt es hart, aber vielleicht geht es anders. Vielleicht kann man Warten als Qualität begreifen, als sogar eine segensreiche Schule, in der wir Gott suchen und Geduld lernen. Und jetzt sind wir beim Alex. Geduld lernen, wie es da so schön heißt im Klagelieder, dass es ein köstliches Ding ist. Ja, Gelassenheit lernen und eigentlich auch Glauben lernen und Vertrauen. Es bleibt wahrscheinlich eine Prüfung, aber wenn wir einfach unseren Blick ändern und es in die Richtung lenken, dass Gott uns nicht vergessen hat, dann kann man vielleicht auch Kraft draus schöpfen. Und noch eine Sache, die Warten so positiv erscheinen lässt, ist nicht nur, dass man Geduld und so weiter lernt, sondern es gibt schlicht für vieles keine Abkürzung. Man kann für vieles das Warten nicht ausklammern. Es ist Teil des Weges. Teil des Weges auf jeden Fall, aber das Ziel ist im Weg drin. Das heißt, der Weg ist das Ziel beim Warten. Welches Ziel, fragt man sich da? Gottes Weg mit uns ist immer ein Weg des Wachstums, der Heranreifung, der Umformung in das Bild, wie Gott uns haben möchte. Und das kann man nicht über Abkürzungen erreichen. Und so wird ein hörendes und ein glaubendes Warten ein Erwarten. Und wir werden nachher ein Lied singen, wo es heißt, dass Kraft im Warten auf den Herrn liegt. Wenn dieses Warten ein Erwarten ist, ein glaubendes Warten, dann steckt da wahnsinnig viel Potenzial drin und hat vielleicht eine viel wichtigere und wertvollere Position in unserem Leben, als wir das empfinden oder denken. Wenn wir es immer nur als lästig sehen, dann wird es vielleicht auch an uns vorbeigehen. Aber wenn wir es als wertvolle Zeit begreifen, als Reifungszeit, dann wird es was bringen für unser persönliches Leben. Und wir müssen uns auch darauf einlassen. Daher, wenn Gott dir keinen Auftrag gegeben hat, dann warte. Warten bedeutet dann Glauben und wird den vollen Segen bringen. Und wie gesagt, der Weg des Wartens selbst ist schon ein wichtiges Ziel. Und vielleicht sind manche Gedanken durch euren Kopf gegeistert, auf was ich schon oder du schon gewartet hast. Es gibt große und kleine Entscheidungen in unserem Leben. Vielleicht so ein Klassiker, wer wird mein zukünftiger Mann, wer wird meine zukünftige Frau? Auch da spielt Warten eine Rolle. Manche müssen auf Genesung von Krankheit warten, auf einen Arbeitsplatz, auf verschiedene Wegweisungen. Glauben wir, dass Gott zu seiner Zeit kommt, die immer die richtige ist? Es ist nicht unsere Zeit, aber es ist die richtige. Und er hatte für Abraham die beste Lösung im Sinn, nämlich ein Nachkommen von Abraham und von Sarah, nicht von der Hagar. Und genauso hat er für dich die beste Lösung im Sinn. Und zwar nicht deine Lösung, sondern seine. Es ist nicht so, dass Gott alle unsere Wünsche erfüllt. Das haben wir vielleicht schon gemerkt. Das ist aber eine wichtige Anmerkung, weil es mir oft so geht, dass ich mich auf irgendwas versteife, irgendwie verkrampfe und denke, das ist die einzige Lösung, die muss Gott bringen. Aber so ist nicht. Wir haben es von Alex gehört. Es geht um ein ergebnisoffenes Warten. Also ergebnisoffen kennt ihr vielleicht ein modernes Wort. Also man nimmt alle Optionen an, ja, die Gott einem bietet. Wie der Alex das dann auch als Segen empfunden hat und dann plötzlich ein Puzzlestück sich zum anderen zusammengefügt hat. Gott vergisst dich nicht und Gott, Gott vergisst dich nicht und darauf können wir uns verlassen. Und ich habe vielleicht noch ein kleines Beispiel, das mir vorhin eingefallen ist. Wir haben mal, es wird 2014 gewesen sein, haben wir da oben die Gabionenkörbe im Garten gefüllt und ich habe mit dem Carsten mich unterhalten. Vielleicht erinnert er sich gar nicht mehr dran, aber mir ist es geblieben. Und Er hat so gefragt, ja, wie steht's bei euch mit dem Haus und so, müsst ihr nicht mal umziehen, irgendwie was in der Richtung. Und dann habe ich ihm halt erzählt, ja, wir warten halt, man kann es schlecht erzwingen, vor allem in heutiger Zeit, wo der Wohnungsmarkt etwas schwierig ist, wie ihr wahrscheinlich alle wisst. Und dann hat der Carsten gesagt, auch nur in etwa, ich habe es mir nicht wörtlich gemerkt, aber Carsten, du korrigierst mich, gell? Ja, dass Gott uns das Richtige geben wird, hat er gesagt. Ja, sie haben es auch bekommen und Gott wird, ich soll Gott vertrauen, das Richtige wird kommen. Und was, das ist eigentlich jetzt so im Gemeindekontext eine schöne geistliche Antwort. Mir war das aber trotzdem besonders wertvoll und nicht als Floskel abgebucht, sondern deshalb wertvoll, weil wir jetzt all die Jahre 1000 andere Sachen gesagt gekriegt haben bei unserer Immobiliensuche. Oftmals hieß es, ihr sucht ein Haus, ganz schwer, ganz schlimm. Ja, und das erwartet man von Leuten, die keine Beziehung zu Gott haben. Aber viele Christen haben auch so getan, als ob sie Zahnschmerzen hätten. Und das mit dem Hauskauf, das wird ganz schwierig. Jetzt kommt prompt unser Einzug in unser Haus fällt in die nächste Zeit. Deshalb ist mir auch eingefallen, wir mussten warten und es ist ergebnisoffen gewesen, zwangsläufig. Wir haben kein Haus kaufen können, sondern wir mieten nur eins. Das war nicht unser Ziel. Aber trotzdem habe ich dermaßen stark Gottes Führung erlebt. Als Christine mit dem Emil schwanger war, hat sich abgezeichnet, dass wir ein Haus mieten können. Und wir kriegen ganz tolle Nachbarn und alles hat sich so toll gefügt bisher, bis zum heutigen Tag, so dass wir jetzt in den kommenden 2 Wochen einziehen können. Und ich habe wirklich Gottes Handschrift da drin erlebt, weil wir auch wirklich nichts dazu beigetragen haben. Das ist auch oftmals ein Hinweis darauf, dass Gott führt, wenn einfach sich das so ergibt, wie das auch bei Alex war. Und wenn ich schon von unserem Einzug spreche, kommenden Samstag können ein paar Leute vielleicht zum Möbel schleppen kommen. Meldet euch bei mir. Wir brauchen, es sind nicht so arg viele Möbel, also es wird in relativ kurzer Zeit passieren. Also bei mir bitte melden. So, aber jetzt zurück zu dem, was wir lernen. Wenn du doch handelst ohne Gottes Auftrag, dann muss ich dich darauf hinweisen, wird es Konsequenzen haben und schlechte Früchte bringen. Wir haben nicht alle solche Verheißungen wie Abraham, wahrscheinlich niemand von uns. Aber auch unser Handeln hat Konsequenzen, wenn auch vielleicht nicht so große, aber sie sind da. Das heißt, ohne seinen Auftrag handle nicht. Viertens und letztens, Gott kommt ans Ziel, auch wenn du ohne seinen Auftrag handelst. Isaac wurde als der verheißene Sohn geboren, das wissen die meisten. Und zwar war Abraham da 100 Jahre alt, das heißt 14 Jahre nach Ismael wurde Isaac geboren. Ich habe mir die Frage gestellt, ob Abrahams voreiliges Handeln jetzt Gottes Verheißung hinausgezögert hat. Wäre der Isaac nicht schon viel früher geboren? Weiß ich nicht, wisst ihr vermutlich auch nicht, ist auch völlig egal. Gott macht ganz deutlich, dass auf Isaac der Segen liegt. Seine Geburt ist ein göttliches Wunder und Gott löst sein Versprechen, seine Verheißung mit ihm ein. Und ich wünsche uns allen, dass das auch unsere Erfahrung sein möge, dass wir glauben, dass Gott in guter, in bester Absicht mit uns handelt, auch wenn wir warten müssen, auch wenn es öde ist, wenn wir vielleicht von Gott nichts hören, nutzen wir die Zeit und sitzen wir es nicht irgendwie ab, sondern glauben wir Gott, dass er uns nicht vergessen hat. Der Glaubende ist bereit zu handeln, er ist aber auch bereit zu warten. Und ich hoffe, ihr konntet was euch ein bisschen wiederfinden. Ich habe die Predigt nämlich in erster Linie mir selber gehalten. Amen.